Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Und traut zurzeit seinen Augen nicht beim Einkauf. Eine Tafel Milka kostet, na, reden wir drüber. Das hier ist eine sehr aktuelle Folge. Wer Schokolade mag, sollte dranbleiben. Und wir sprechen über Orangensaft, Olivenöl und Kaffee. Vier Produkte, aber womöglich nur Vorboten. Hier gibt es nämlich zurzeit echte Preisschocks. Und bei denen wird es womöglich nicht bleiben. Immerhin, Mogelpackungen erledigen sich dadurch quasi von selbst. Die Preise sind so hoch, da lässt sich kaum noch was vertuschen. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin. Los geht's. Hallo Britta.
Hi Martin, moin.
Danke für die Zeit, für die aktuelle Folge. Lass uns mal direkt einsteigen. Du weißt ja schon, worum es geht, aber ich frage dich jetzt mal konkret. Weißt du, was zurzeit eine Tafel Milka kostet?
Ah, nee, konkret weiß ich es nicht, weil das ist eine Sorte, die kaufe ich eher nicht. Aber auf jeden Fall ist sie deutlich teurer als noch vor einiger Zeit. Und du wirst mir den Preis gleich verraten.
Ja, ich verrate es gerne oder für die, die Milka lieben, sozusagen ungerne. Tut mir leid, aber ich bin nur der Messenger. Mittlerweile kosten die 100 Gramm 1,99. Fällt schwer zu glauben. Ich glaube, manche denken, es ist ein Druckfehler, wenn sie vor dem Regal stehen. Das ist mehr, deutlich mehr als vorher. Es sind 50 Cent auf einen Schlag. Also sie hat zuletzt noch 1,49 gekostet. Wir haben ja mittlerweile eine Preissteigerung in den letzten 3 Jahren bei Lebensmitteln von so um die 35%. Und Milka hat gesagt, was, 35% in 3 Jahren? Wir machen einfach 30% an einem Tag. Was glaubst du, das sind ja extrem hohe Preise und gleichzeitig jetzt mittlerweile auch extrem schnelle, starke Preissteigerungen. Was ist da los?
Ja, das ist schon ziemlich krass und da kann ich mir auch vorstellen, dass viele dann geschockt sind. Womit ja immer viel argumentiert wird, das sind schlechte Ernten und die hatten wir bei Kakao auch wirklich. Und das ist schon so, dass sich der Kakaopreis etwa verdreifacht hat. Und dazu kommen auch noch Spekulationen an den Börsen. Gerade weil Kakao so teuer geworden ist, wird damit auch spekuliert. Das ist natürlich extra ärgerlich. Und die Hersteller nutzen ja auch gerne dieses Argument, da war jetzt eine schlechte Ernte, genau deshalb müssen wir es so viel teurer machen. Aber bei einer Tafel dunkle Schokolade, da ist der Kakaoanteil schon relativ hoch. Da macht aber der Kakaoanteil nur etwa 10% am Preis aus. Wir haben ansonsten noch Verpackung, Vertrieb, Logistik und natürlich Marketing. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch relativ teuer. Und wenn jetzt der Kakaopreis sich verdreifacht hat, dann wäre jetzt bei dem 1,50 € Beispiel, könnte die Tafel ja eigentlich nur um 30 Cent teurer werden, wenn es vorher 10% Anteil des Kakaopreises waren. Das heißt, da sind noch andere Gründe da, die jetzt aber hier nicht offen kommuniziert werden. Und einer der Gründe könnte natürlich auch sein, dass Milka wieder mehr Geld verdienen möchte.
Auffällig daran ist ja, dass erstens man es mittlerweile so gut nachvollziehen kann, wie du es ja gerade gesagt hast. Also, dass man da sehr schnell zu einem Punkt kommt, zu sagen, irgendwas kann hier nicht stimmen. Und gleichzeitig aber so offen kommuniziert wird, wenn auch hier in dem Fall ja zweistufig. Also, es gab zuerst die Nachricht, und das ist jetzt ja im Laden nachvollziehbar, die Tafel kosten ab jetzt 1,99 €. Und dann gab es vor einigen Tagen hinterhergeschoben quasi, ach so, übrigens, wir machen jetzt die nächste Maßnahme. Wir schrumpfen die Tafeln jetzt auch um 10%. Also für die 1,99 € für die Alpenmilch gibt es jetzt nicht mehr 100 Gramm, sondern 90 Gramm. Ist das jetzt toll, weil es so offen kommuniziert ist? Oder sagst du, nee, da stimmt ja trotzdem weiterhin was nicht. Sie geben sich nur gar keine Mühe mehr, es zu vertuschen.
Also ich fände es okay, wenn es offen kommuniziert würde, der Preis ist jetzt höher, weil. Und dann auch gerne natürlich mehrere Gründe nennen, denn es liegt nicht nur am Kakaopreis wahrscheinlich. Aber was ich nicht okay finde, ist dann auch noch die Menge zu reduzieren, selbst wenn das jetzt kommuniziert wird. Das bekommt vielleicht nicht jeder mit. Dann stehe ich am Regal, denke, ich kaufe meine Milka wie immer. Jeder weiß, das Schokoregal, das ist relativ weit hinten im Supermarkt. Da habe ich schon ganz viele Produkte vorher gekauft. Da gucke ich nicht so genau hin. Das heißt, das finde ich so nicht okay. Dann sollte man das nur über den Preis regeln.
Ich stelle vor allem fest, auch wenn es ein ganz normales Google-Suchergebnis ist, also das muss man jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Fußnoten, in irgendwelchen Studien suchen. Also dieses Schrumpfen hat Mondelez, der Milka-Hersteller, kommuniziert. Wir sprechen gleich nochmal weiter über diese offene Kommunikation versus Mogelpackungen, die es ja auch gibt und die auch gerade wieder gekürt wurden. Was ich mich frage ist bei diesen Preisen, werden die sich letztlich, egal wie sie anfangs begründet wurden, etablieren. Das heißt also, wird man irgendwann als Milka-Hersteller, übrigens auch als Ritter-Sport-Hersteller, die kostet mittlerweile auch 1,89 pro Tafel, wird man da irgendwann sagen, bisschen weniger verkauft, aber der Preis gleicht's aus. Warum sollten wir denn den Preis wieder senken, nur weil sich womöglich beispielsweise der Kakaomarkt beruhigt hat und unsere Argumentation so langsam ausläuft?
Ja, man sieht leider in den letzten Jahren, wenn der Preis einmal zumindest stark gestiegen ist, dann wird er meistens nicht wieder auf das Niveau zurückgehen, wo wir mal waren. Klar, Rohstoffe sind auch weltweit einfach teurer geworden. Bei Obst und Gemüse haben wir saisonale Schwankungen, das ist ganz normal. Aber wenn ein höherer Preis einmal etabliert ist, dann gehen die Hersteller meistens nicht mehr wirklich weit runter. Das passiert eher selten und eher in geringem Ausmaß.
Es gibt ja mittlerweile sogar auch darüber, was ich immer wieder spannend finde, offene öffentliche Interviews mit Pricing-Experten, Menschen, die sich damit auskennen, was sind die anderen Menschen bereit zu zahlen und was nicht, die wirklich von einer Gewöhnung sprechen. Übrigens auch jetzt gerade eine Gewöhnung an die allgemein hohen Preise. Und die sagen, bei den meisten Menschen sei dieser Schock jetzt auch vorbei und das sei schon alles in Ordnung. Glaubst du, dass dieses Verhalten und unsere Gewöhnung genau dieser Denkweise bei einem Milka-Hersteller beispielsweise Tür und Tor öffnet, zu sagen, wir nehmen jetzt mal die Kakaoernte als Begründung, nach den restlichen Prozent fragt dann eh keiner mehr. Also sprich Mitnahmeeffekt, Gierflation, findet die gerade hier wieder statt und zwar so offen kommuniziert, dass man schon gar nicht mehr meint, da könnte noch was dran sein.
Ja, es ist jetzt natürlich eine andere Variante, dass man jetzt offen kommuniziert, wir erhöhen den Preis und es nicht einfach macht. Einfach weil ja andere Hersteller schon abgestraft wurden durch andere Manöver, über die wir ja gleich noch sprechen. Ja, also das Problem ist ja jetzt, klar, wir haben diesen Gewöhnungseffekt. Viele sind ja auch, haben jetzt so ein bisschen aufgegeben, sich darüber aufzuregen, was ich auch nachvollziehen kann. Es ändert sich ja nichts. Aber genau deshalb sollte auch nochmal genau geschaut werden, sind diese Preissteigerungen wirklich gerechtfertigt? Ist das darauf zurückzuführen? Und da sind natürlich auch Organe wie das Bundeskartellamt oder andere Institutionen in Deutschland wichtig, die da nochmal genau drauf schauen. Gibt es da irgendwelche Effekte, unter denen vielleicht Verbraucherinnen und Verbraucher leiden? Oder ist das wirklich alles durch gestiegene Kosten nachvollziehbar?
Ja, und ich werde dann auch mal einen Artikel aus der jüngeren Vergangenheit in den Shownotes verlinken, denn der Milka-Hersteller Mondelez musste ja eine Millionenstrafe vor nicht allzu langer Zeit zahlen, weil er, sagen wir mal, unterbunden hat, dass man Milka im europäischen Ausland günstig einkauft und dann entsprechend etwas günstiger woanders weiterverkauft, was innerhalb der EU durchaus erlaubt ist. Mondelez hatte aber was dagegen, einfach um mehr Geld zu verdienen. Also früher hieß es ja auch, die schönsten Pausen sind lila. Erinnerst du dich noch an die Werbung?
Auf jeden Fall. Und ja, auch die Werbung mit der lila Kuh, total.
Ja, genau. Die schönsten Pausen. Heute muss man nicht Pausen machen, sondern Überstunden, um sich noch eine Milka leisten zu können.
Das stimmt.
Ist das, ja, ist ja das Ergebnis. Um noch einmal beim Thema Schokolade zu bleiben. Es gibt ja auch Menschen, die sich einsetzen für Kakaoanbaufamilien vor Ort, dort, wo der Kakao herkommt. Die unter schlechten Ernten vor allem leiden in allererster Linie. Und da hat mir mal jemand gesagt, wir könnten für eine faire Bezahlung dieser anbauenden Menschen sorgen, wenn eine Tafel Schokolade, ich glaube, etwas im Bereich von 3 oder 4 Cent pro Tafel teurer würde. Das macht aber kein Händler mit, weil er sagt, dann ist ja meine Schokolade 3, 4 Cent teurer als die bei der Konkurrenz. Und jetzt machen Milka und Ritter Sport vor, wieso 3 oder 4 Cent? Ist doch kein Problem, wir machen auf einen Schlag 50 Cent.
Ja.
Und die Menschen machen es mit. Könnte man also sagen, um einen positiven Bogen zu schlagen, vielleicht schafft man es dann ja auch mal aus einem positiven, nachhaltigen Antrieb heraus, so eine Preiserhöhung durchzusetzen? Oder glaubst du da nicht dran?
Das wäre natürlich die positive Art der Denkensweise. Wir haben es schon bei einigen Herstellern, dass sie deutlich bessere Anbaubedingungen und Bedingungen für die Bauern haben als vor einigen Jahren. Da gibt es schon Vorreiter. Milka zählt aber meiner Ansicht nach nicht zu den Vorreitern. Ich fände es ja toll, wenn diese Preissteigerung dann wenigstens da reinfließen würde. Aber ganz ehrlich, wenn es so wäre, dann würden sie es kommunizieren.
Ja, wahrscheinlich schon. Also jemand, der offen sagt, wir schrumpfen jetzt die Tafel, würde womöglich dann auch darüber sprechen. Dann lass uns doch mal über das nächste Produkt sprechen und auch da über einen Hersteller, von dem ich aus eigener Erfahrung weiß, der spricht nie gerne offen über irgendwas. Wir reden über Orangensaft oder wie es bei Granini heißt, Leitungswasser. Also Granini hat ja still und heimlich die Hälfte seines Safts ausgetauscht gegen Wasser. Und dafür gab es jetzt den Titel Mogelpackung des Jahres. in der Abstimmung deines Kollegen Armin Wallet. Schöne Grüße nach Hamburg. Und wichtig ist an der Stelle, finde ich, immer zu sagen, das ist eine Abstimmung. Also da haben VerbraucherInnen gewählt und haben Granini mit großem Abstand, ich glaube weit über 40% haben für Granini gestimmt, gesagt, das ist eine Mogelpackung, die Flasche sieht aus wie immer, das Getränk da drin sieht aus wie immer, aber die Hälfte ist jetzt plötzlich Wasser. Was sagt dir das und euch als Verbraucherschützer, wenn man sieht, dass eine Firma wie Granini hier mit so hohem Abstand gewinnt, weil die Menschen offenbar sagen, nee, so nicht, mir reicht's?
Ja, das zeigt ganz eindeutig, dass die Empörung riesengroß war. Und das haben wir auch, alle Verbraucherzentralen haben das gemerkt. Ich glaube, wir hatten alle Beschwerden über dieses Produkt. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass da nicht offen kommuniziert wird. Gerade wenn ich ein Produkt regelmäßig kaufe, dann drehe ich es ja nicht mehr um. Dann schaue ich nicht mehr, hat sich da irgendwie die Zusammensetzung verändert, ist aus dem Saft einfach Nektar geworden. Also, sorry, das war wirklich ziemlich perfide. Und ich bin ja nicht nur Verbraucherschützerin, ich bin ja auch selber Verbraucherin. Ich habe das Produkt auch gewählt.
Ah, okay.
Ja, eindeutig.
Ja, klar. Wäre es oder ist es dir sogar auch passiert, dass du darauf reingefallen bist im Laden oder hättest du eh nicht sogar nie gegriffen normalerweise?
Ich hätte dazu nicht gegriffen. Ich kaufe meistens, wenn ich einen Saft kaufe, eher einen anderen und auch das relativ selten. Aber ganz ehrlich, das hätte mir genauso passieren können wie jedem anderen Kunden überhaupt. Also es ist ja nicht so, dass du, der dich da viel mit beschäftigst, oder ich, dass wir davor sowas geschützt werden. Das hätte ich auch übersehen, ich bin mir sicher.
Ja, absolut. Also wir haben ja auch schon mal auf Dreharbeiten zufällig eine Mogelpackung entdeckt, die es dann später sogar auf die Liste deines Kollegen Armin Wallets geschafft hat. Wenn der einzige Unterschied wirklich in der Grammzahl eine Zahl ist, also 400 statt 450 Gramm, dann kommst du da als Kunde nicht drauf. Aber ich finde halt auch, da entsteht ja genau auch für die Hersteller die Fallhöhe. Wenn du es dann merkst, da hast du aber einen richtig verärgerten Kunden noch eigentlich an der Backe. Also ich finde das immer schon auch eine unternehmerisch-sportliche Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Vielleicht fällt es ja nicht auf.
Ich bemerke das auch in letzter Zeit, dass die Verbraucher sich wirklich total darüber aufregen, wenn sie von dieser Shrinkflation oder was es auch immer war, nichts mitbekommen haben. Also ich glaube, es ist wirklich die bessere Variante, das auch zu kommunizieren, ganz offen zu kommunizieren. Und vielleicht auch zu sagen, okay, gut, die Rohstoffpreise sind jetzt wirklich hoch. Und ja, bei Orangen war die Ernte schlecht. Die nächste möglicherweise auch, man weiß es noch nicht. Aber das kann man kommunizieren und kann sagen, okay, vielleicht mache ich sonst für Leute, die sich nicht so viel leisten können, auch eine kleinere Verpackungsgröße, damit sie nicht jedes Mal so viel Geld bezahlen müssen, einfach weil das Produkt jetzt teurer geworden ist. Wäre deutlich ehrlicher und ja, ich glaube schon, dass die schon ziemlich abgestraft wurden jetzt.
Dann machen wir doch mal das nächste Quiz. Was kostet denn gerade ein Liter Orangensaft-Konzentrat bei Aldi? Wir reden ja meistens von Konzentrat in Wahrheit, wenn wir Saft sagen. Ein Liter O-Saft-Konzentrat bei Aldi Nord.
Ich hätte jetzt 1,99, 2 Euro gesagt, so um den Dreh.
2,39.
Das ist auch schon teuer geworden. Alles klar.
Ja, ich stand neulich bei Dreharbeiten mit einer Testfamilie bei Aldi vor dem Regal und wir haben alle kurz gedacht, die haben sich vertan. Dann können wir den Saft nicht kaufen für unseren Test, aber es stimmte. Also 2,39 Euro. Granini übrigens kostet nur 2,29, aber ist ja auch nur zur Hälfte mit Saft gefüllt.
Ja gut, dann ist es aber auch im Vergleich wieder teurer.
Ja klar, absolut, absolut. Ja, richtig. Aber trotzdem, also ein O-Saft bei Aldi 2,29, man muss sich überlegen, es geht ganz schön ins Geld an Stellen, wo wir früher, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht haben. Aber auch hier, du hast es vorhin schon angedeutet, bei den Orangen gibt es ja echte Gründe und es gibt Begründungen. Was sagt denn die Industrie aktuell zu diesen Preisen?
Ja, die größte Begründung ist schon, die Ernten in den letzten Jahren waren schlecht und das kann man auch nachvollziehen. Der größte Produzent ist Brasilien und in Brasilien haben wir letztes Jahr hohe Temperaturen gehabt und gleichzeitig wenig Niederschlag. Das sind keine guten Bedingungen, damit Orangen dann wachsen können. Also die Ernte war schon deutlich schlechter als die Jahre davor. Das ist aber so die einzige Begründung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird immer genommen, denn daran kann man ja auch nichts ändern. Das wissen Verbraucherinnen und Verbraucher auch. Aber ob da noch mehr dahinter steckt, ja, ist schwierig. Wenn man sieht, dass der Einzelhandel im letzten Jahr dann doch mehr Umsatz gemacht hat, auch bereinigt um alle Dinge, ja, dann finde ich es manchmal auch schwierig, nur diese eine Begründung zu glauben.
Also, du sagst, insgesamt sieht es dann schon irgendwie so aus, als ginge es dann darum, eine Situation auch auszunutzen und Mitnahmeeffekte dann zu erzielen.
Also ich würde es jetzt keinem unterstellen, aber manchmal frage ich mich, ob es wirklich die einzige Begründung ist, die schlechte Ernte. Denn die ist einfach.
Die ist einfach, die versteht dann irgendwie jeder mittlerweile. Ich finde auch das auffällig, auch wenn da ja was Wahres dran ist, erscheint das Wort Klimawandel in den Überschriften zu solchen Themen. Also Orangensaftpreis steigt, liegt es am Klimawandel, es wird mittlerweile in einem Atemzug genannt, was richtig ist, aber dann womöglich dann eben doch einfach hilft, um dort im Windschatten dann sich dann doch nochmal das ein oder andere Prozent oder den ein oder anderen Cent mitzunehmen, der dann eben nicht dadurch zu erklären ist. Wir kommen aber dadurch auch zu unserem positiven Beispiel, jedenfalls wird es zurzeit so wahrgenommen, habe ich gesehen. Der Orangensaft von Valensina hat natürlich dasselbe Problem. Er braucht Orangen aus Brasilien und dort hat man jetzt die Flaschen verkleinert von 1 Liter auf 700 Milliliter. Allerdings wird das offen kommuniziert auf dem Etikett auf der Rückseite. Da steht kleinere Flasche, große Transparenz und man kann dann auch noch mit einem QR-Code weitere Informationen darüber abrufen. Schritt in die richtige Richtung, deiner Ansicht nach, oder auch eher so ein Versuch von Augenwischerei?
Also ich finde, es ist schon ein guter Versuch. Also ich persönlich finde es ja immer besser, wenn die Flasche gleich groß bleibt, dann kann man es besser berechnen, wie ist jetzt der Preisunterschied und dann sehe ich einfach nur, ist jetzt teurer geworden. Ist mir zum Beispiel neulich bei meinem Kaffee passiert, die Packung ist gleich geblieben, aber der Preis ist jetzt ein bisschen erhöht. Relativ gering, ist aber erhöht.
Reden wir gleich drüber, ja.
Gemerkt. Und hier ist es jetzt so, ja, okay, ich glaube, das merkt man schon, 300 Milliliter weniger. Und es ist positiv, dass das offen kommuniziert wird, auch auf der Verpackung und nicht nur in anderen Medien. Das kriegt ja vielleicht nicht jeder mit. Also finde ich schon deutlich besser, aber es ginge noch einen Ticken besser.
Immerhin ist dadurch ja so das Problem Mogelpackung ein bisschen umschifft worden. Vielleicht ja auch durch so etwas wie die Mogelpackungsliste, also dass man da vielleicht einfach nicht mehr draufstehen möchte. Gleichzeitig habe ich das vorhin bei der Recherche gefunden, hat das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz schon im Juni 2023 angekündigt, Mogelpackungen verbieten zu wollen. Ich weiß, dass wir es bald nicht mehr über die Ampel sprechen und über solche Ankündigungen, aber weißt du da den aktuellen Stand? Kam da noch irgendwas bei raus die letzten anderthalb Jahre?
Nö, da kam überhaupt nichts mehr bei raus. Also ich kenne diese Ankündigung auch und es gab sogar auch einen Entwurf. Aber der hat es einfach nie weiter geschafft. Ja, könnte man jetzt natürlich über die Gründe spekulieren, wer da jetzt stärker war, wer da den besseren Hintergrund hatte. Ja, es war halt auch ein drängendes Problem. Es hat sich ein bisschen abgeflacht im letzten Jahr. Wir hatten weniger Mogelpackungen, gemeldete. Aber ich finde, das Problem ist immer noch wichtig und es ist auch ein Problem der Verbrauchertäuschung. Und genau deswegen sollte man das auch nicht aus den Augen verlieren.
Und in Frankreich muss seit Juli 24 gekennzeichnet werden. Also 2 Wochen lang, glaube ich, muss am Regal dann eine Kennzeichnung darüber stehen, dass beispielsweise die Flasche kleiner wurde, der Preis aber gleich geblieben ist oder ähnliches. Also in Frankreich zwar jede Woche Misstrauensvotum, aber sowas kriegen sie dann auf die Reihe bei den Nachbarn. Und bei uns wird man vermutlich dann an so einem Beispiel wie Valensina sagen können, seht ihr, so eine Selbstverpflichtung der Industrie klappt doch dann doch ganz gut. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die Argumentation läge ja auf der Hand.
Läge auf der Hand, genau. Aber ich finde den Vorschlag in Frankreich besser. Es gibt ja auch noch Brasilien, die das auf der Packung kennzeichnen. Finde ich noch viel besser, denn dann ist es nicht am Regal. Dann habe ich es zu Hause auch noch vor Augen.
Ja. Kommen wir mal weg von Milka und Rittersport und Orangensaft. Denn wir sehen ja ähnliche Entwicklungen, wenn auch, finde ich jetzt nicht ganz so schockartig, bei Olivenöl und Kaffee. Bei Kaffee ist ja Aldi sogar um Preissteigerungen nicht herumgekommen. Damit sind sie ja ungern in der Presse. Aber Tchibo hatte ja behauptet, Aldi würde Kaffee sogar unter Einkaufspreis verkaufen, was verboten wäre. Aldi bestreitet das. Trotzdem sind jetzt zufällig die Preise dort gestiegen, bei Tchibo aber auch. Was glaubst du, reden wir bei diesen Produkten auch demnächst von Luxusgütern? Und bis vor einiger Zeit waren es einfach noch Grundnahrungsmittel?
Ja gut, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Zeit, da war Kaffee auch ein Luxusgut und ja. Zwischenzeitlich auch noch mal wieder. Und man muss auch sagen, die Kaffeeernten waren in den letzten Jahren nicht gut. Auch hier Brasilien, Hauptexporteur und hohe Temperaturen, Wassermangel. Gerade Kaffee ist besonders durstig. Also da hatten wir schon auch Ernteprobleme. Wo die Ernteprobleme geringer sind, war die Sorte Robusta. Die wird jetzt nicht unbedingt in Brasilien angebaut, eher Vietnam zum Beispiel. Das heißt, es gäbe eine Möglichkeit, auch mal die Sorten zu wechseln. Da waren die Ernteeinbußen geringer. Dann könnte man den Preis auch vielleicht ein bisschen konstanter halten. Aber auch das sollte man kommunizieren, dass man jetzt die Sorten verändert. Es ist schon so, dass Kaffee teurer geworden ist. Auch das liegt am Klimawandel. Was positiv ist, dass auch Kaffeebauern besser bezahlt werden jetzt, wenigstens durchschnittlich, und dass auch bestimmte Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden müssen, haben wir bei Kakao auch. Und das schlägt sich auch im Preis nieder. Aber auch hier weiß ich immer nicht, was die ganze Wahrheit ist. Aber ich hatte eben schon gesagt, bei meinem Kaffee ist wenigstens die Füllmenge nicht reduziert worden. Er ist wirklich um geringe Anteile teurer geworden. Und das finde ich so auch in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass jetzt es kommuniziert wird, dass es teurer wird, dass die Leute es nicht erst am Regal merken.
Wenn es um die ganze Wahrheit bei Kaffee geht, kann ich noch beisteuern, dass ich vor wenigen Monaten einen Fernsehbeitrag gemacht habe über Kaffee und die Veränderungen dort, weil da nämlich, muss jetzt nicht direkt von Mogelpackungen sprechen, aber bei einigen Kaffeesorten, bei denen man von Arabica immer ausging, weil man damit vielleicht groß geworden ist mit dieser Sorte, fand sich das Wort Arabica plötzlich nicht mehr. Mhm. Genau aus den von dir angesprochenen Gründen. Die Ernte war nämlich schlecht. Komischerweise sind die Preise trotzdem noch über die Arabica-Preise gestiegen, weil der Robusta-Preis nämlich auch verrückt gespielt hat. Wenn man sich jetzt die unverbindlichen Preisempfehlungen mal meinetwegen in Werbeprospekten anguckt, wenn die Lieblingskaffeesorte im Angebot ist, dann wird man aber teilweise tatsächlich auch seinen Augen nicht mehr trauen, weil die Preise wirklich falsch hoch wirken. Weil wir, glaube ich, so lange uns an gewisse Preise für so einen Pfund Kaffee gewöhnt haben. Hast du das Gefühl, dass, auch wenn wir gerade ja im Großen und Ganzen über 4 Artikel sprechen, inklusive Olivenöl jetzt, die mehr oder weniger auf Rohwaren basieren, auch wenn es da verschiedene Produkte dann am Ende zu gibt. Wird sich diese Entwicklung fortsetzen, auch zu weiterverarbeiteten Lebensmitteln? Oder klappt das dann vielleicht doch noch nicht so ganz, weil man eben bei Rohwaren, bei Rohzutaten, die so ernteabhängig sind, klimaabhängig sind, einfach eine einfachere Begründung hat, die Preise so exorbitant in die Höhe schießen zu lassen?
Ja, einerseits hat man natürlich diese stärkere Begründung, andererseits ist natürlich der Rohwarenpreis auch das, was den Preis irgendwie mehr bestimmt. Und bei Kaffee natürlich deutlich mehr als bei Schokolade, weil da steckt noch mehr drin. Bei verarbeiteten Produkten haben wir ja meistens dann auch geringere Anteile davon. Dann lässt sich das einerseits nicht so gut argumentieren und zweitens ist es ja auch so, dass das einen geringeren Anteil ausmacht, ne? Also das würde dann den Preis weniger verändern. Aber bei verarbeiteten Produkten haben wir es häufig, dass die deutlich teurer sind, als wenn ich sie selber machen würde. Also von daher ist da auch immer noch der Tipp, ganz genau schauen, ob in der Zutatenliste eh das drin steht, was ich überhaupt haben will. Ich finde es im Moment wirklich schwierig, dass das immer so monokausal angeschaut wird, dass eben immer gesagt wird, ja, es ist die schlechte Ernte, da können wir nichts machen. Aber genau deswegen finde ich es jetzt eigentlich sehr gut, dass man bei einigen Olivenölherstellern sieht, okay, diese Bedingungen, die können sich auch mal wieder ändern. Die Ernten können auch besser werden. Die letzte Ernte war deutlich besser und die aktuelle wird prognostiziert mit +30% im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wenn jetzt meine Olivenölmarke noch im Preis ansteigt oder gleich bleibt, dann hätte ich ja schon mal den Hinweis, dass da irgendwas nicht richtig läuft.
So, das heißt, da können wir schon mal selber nachhalten, denn solche Weltmarktpreise lassen sich dann eben auch recherchieren. Und dann eben vergleichen. Also letztlich könnte man sagen, wenn die Begründungen bis hierhin stimmen, sollte beispielsweise Olivenöl im Laufe des Jahres günstiger werden.
Genau. Und das ist sogar teilweise schon. Also schon im November waren Öle ein bisschen günstiger als im Zeitraum davor. Und es sollte sich eigentlich so fortsetzen. Und wie gesagt, wenn jetzt das Lieblingsöl nicht günstiger wird, ich würde mir das dann überlegen.
Okay, alles klar. Das ist ja auch immer das Gemeine, dass man, selbst wenn man Ahnung hat von diesem Thema, nichts anderes sagen kann, als wir müssen erstmal abwarten, was demnächst passiert, wenn die Preise sich am Weltmarkt wieder verändern. Denn erst dann lassen sich so etwas fundiertere Rückschlüsse ziehen, auch was Mitnahmeeffekte angeht, ne?
Genau.
Und eben auch diese Gewöhnung an den Preis. Das Ding ist nur, wir reden ja über Grundnahrungsmittel. Das heißt, wir kaufen die alle mehr oder weniger regelmäßig ein. Und das bringt uns zu der Rubrik.
Tja, und was jetzt?
Britta, und was jetzt? Mit der Betonung auf jetzt. Wahre Geschichte, mir schicken Leute mittlerweile Fotos aus Läden, wo Milka im Angebot ist für 99 Cent und fragen, ist das gut? Und dann kann ich halt nur sagen, naja, das ist klar besser als 1,99, aber das Sonderangebot selbst ist damit 50% teurer als das Sonderangebot noch vor ein paar Wochen. Also, was machen wir jetzt?
Ja gut, also ich meine, wenn ich jetzt sehr an einer bestimmten Marke hänge und sie ist deutlich teurer geworden, dann sind diese Sonderangebotsaktionen natürlich super. Gerade Schokolade hält sich eine Weile, Kaffee genauso, auch Orangensaft. Und Butterpreise sind ja auch immer sehr, sehr wichtig. Butter kann man super einfrieren. Also würde ich so machen. Wenn ich aber nicht so markenabhängig bin, würde ich schon noch mal ganz genau gucken, gibt es irgendwelche anderen Produkte? Gerade bei Olivenöl zum Beispiel, obwohl das ja günstiger wird, kann ich auch super auf Rapsöl zurückgreifen. Das ist wieder günstiger geworden. Und da lässt sich, gerade wenn ich was anbraten will oder so, das lässt sich ganz gut ausgleichen.
Glaubst du denn, dass wir uns grundsätzlich trotzdem darauf gefasst machen sollten, dass es ähnliche Preissteigerungen, also hohe Steigerungen in kurzen Zeiträumen demnächst im Laufe des Jahres auch in anderen Bereichen geben könnte? Einfach weil man vielleicht merkt, Erntebegründung beispielsweise hin oder her, die Menschen machen es mehr oder weniger mit. Der hohe Preis gleicht aus, wenn ein paar Menschen nun auf mein Produkt verzichten. Weil dann würden wir ja wirklich nochmal über ganz andere Preissteigerungsraten im Handel sprechen. Und die Produkte, über die wir heute geredet haben, gelten ja mittlerweile tatsächlich auch als Inflationstreiber. Also genau diese vier. Was meinst du, was kommt da auf uns zu in näherer Zukunft?
Also das Problem des Klimawandels und der schlechten Ernten, da können wir jetzt erstmal so nichts machen. Das wird sich wahrscheinlich auch weiterhin fortsetzen, aber nicht jedes Jahr. Das ist halt ganz wichtig. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dass alle Produzenten dafür sorgen, dass sie resiliente, also widerstandsfähige Lieferketten haben, dass sie vielleicht nicht nur auf ein Lieferland angewiesen sind, dass sie auch mal ein bisschen ausgleichen können. Das sollte wichtig sein und das sollten sie für ihre Kunden auch mal so durchsetzen und natürlich gucken, dass sie sich nicht immer selber Profit einstecken, wenn das in dieser Preisbildung drin ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen, bei wem das so ist, aber ich würde es nicht von der Hand weisen, dass es so ist. Und dann wird es wahrscheinlich schon auch diese Gewöhnung immer noch dazu führen, dass die Preise vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt noch steigen. Aber irgendwann ist auch keiner mehr bereit, das zu bezahlen. Ich denke, da wird es auch Leute geben, die sagen, nee, Orangensaft, das kann ich mir nur alle Jubeljahre leisten. Dann steige ich jetzt um auf einen Apfelsaft oder ähnliches. Und dann werden die Produzenten natürlich auch sagen, okay, gut, da ist das Preislimit erreicht. Vielleicht müssen wir jetzt auch wieder runter. Also ich denke leider schon, dass die Preise nicht stark sinken, aber dass es sich schon irgendwann so ein bisschen abmildern wird.
Gut, dann hoffen wir mal, dass du recht hast. Wir sprechen uns wieder. Und dann gucken wir uns das an. Ja, was Milka angeht, beziehungsweise den Hersteller Mondelez, der hat ja gerade Zahlen veröffentlicht und hat in der Tat weniger verkauft, aber Überraschung, trotzdem mehr Umsatz gemacht.
Ich meine, wir alle wissen, Schokolade ist super toll, ist super lecker, aber ist jetzt auch nicht das gesündeste Lebensmittel. Also vielleicht wäre es auch mal gut zu sagen, okay, dann atme ich nicht die ganze Tafel weg, sondern nur die halbe, ist günstiger und esse vielleicht noch einen Apfel oder was Ähnliches dazu. Wäre auch ganz gut für die Gesundheit.
Dann helfen uns diese Konzerne jetzt sogar, uns endlich bewusster zu ernähren.
Das wäre sehr nett ausgedrückt. So, aber
ja. Britta, vielen Dank für heute. Für diese aktuelle Folge und deine Einschätzung. Ich hoffe, dass du recht hast. Wir sprechen uns dann demnächst wieder. So viel kann ich jetzt hier schon versprechen. Und radikal und reduziert könnt ihr jetzt gerne auch direkt weiterhören. Es gibt genug Episoden im Archiv, unter anderem auch über steigende Preise. Und unsere Vorhersagen in den letzten 12 Monaten waren nie falsch. Also von daher lohnt es sich, da vielleicht nochmal reinzuhören. Ansonsten schaut euch unseren Steady-Auftritt einmal an, den verlinke ich in den Shownotes, da könnt ihr Newsletter abonnieren und ich lade einige Bilder hoch, passend zu dem, über das wir, Britta und ich, heute gesprochen haben. So, das war's von uns für jetzt. Britta, vielen Dank, tschüss.
Auch von mir, ciao.
Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.